So, danke fürs Gebet. Wir sind im Römerbrief, Kapitel 6 bis 8, gehen wir zusammen durch. Drei ganz besondere, entscheidende Kapitel im Neuen Testament. Wir kommen jetzt zu Römer 8, ab Vers 18. Und es ist ein relativ langer Text, deshalb will ich es so machen. Ich lese ihn erstmal nach der Basisbibel, die ist gut verständlich, dass man mitkommt. Auch interessant übersetzt hier an einigen Stellen. Dann lese ich es nochmal und erkläre es ein bisschen, dass wir reinkommen, dass wir das aufsaugen können. Und am Ende versuche ich nochmal ein paar Sachen abzuleiten, die man praktisch umsetzen kann. Die sind auch auf dem Predigtzettel. Es geht vor allem um unsere Einstellung zum Thema Leid. Ja. Wir haben ja eben gesungen, dass Gott gut ist und das ist er auch. Und Gott ist auch mächtig, ja, ist sehr, sehr mächtig. Ich meine, es ist Gott. Und die Frage kommt natürlich auf, ja, früher oder später, wenn das so ist, Gott ist gut, Gott ist mächtig, warum gibt es dann immer noch so viel Unperfektes, so viel, woran wir vielleicht ganz persönlich leiden oder auch wo wir mitleiden mit anderen, die Krisen haben. Aber lasst uns da in den Text gehen. Auf diese Frage gibt es nicht wirklich eine einfache Antwort, aber es gibt eine Perspektive und es gibt ein paar Schlüsselerkenntnisse und Wörter, die einem auch wirklich helfen können, wenn man eine Phase des Leidens durchmacht. Römer 8, ab Vers 18. Da sagt Paulus: Ich bin überzeugt, dass Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die auf uns wartet oder die uns erwartet. Gott wird sie an uns offenbar machen. Die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Allerdings nicht durch eigene Schuld, vielmehr hat Gott es so bestimmt. Damit ist aber eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden von der Sklaverei der Vergänglichkeit. Sie wird ebenfalls zu der Freiheit kommen, die Gottes Kinder in der Herrlichkeit erwartet. Wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, wie in Geburtswehen bis heute. Und nicht nur sie, uns geht es genauso. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, und trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Denn wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Leib von der Vergänglichkeit erlösen. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Und eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir aber hoffen auf etwas, das wir noch nicht sehen. Darum müssen wir geduldig warten. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen. Wir wissen auch nicht, wie wir unser Gebet in angemessener Weise vor Gott bringen. Doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Dies geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Aber Gott weiß ja, was in unseren Herzen vorgeht. Er versteht, worum es dem Geist geht. Denn der Geist tritt vor Gott für die Heiligen ein. Hui, ich hoffe, ihr spürt schon die Wucht dieses Textes. Vers 18. Das Leid, das wir gegenwärtig erleben, steht in keinem Verhältnis zu der Herrlichkeit, die uns erwartet. Darüber habe ich schon im Advent gepredigt. Vielleicht erinnert sich der ein oder andere. Nur über diesen Vers. Ja. Das Leiden, was der Paulus, der das geschrieben hat, durchgemacht hat. Und er hat so einiges durchgemacht. Ja. Ablehnung, Schiffbruch, Steinigung, Gefängnis, Flucht. Also erzählt er selbst an verschiedenen Stellen das mal so auf. Aber es hat ihn nie davon abgehalten, Gott zu lieben und seinen Dienst für Gott zu tun. Ja, er ist quer durch den Mittelmeerraum gefetzt, hat Gemeinden gegründet, hat Menschen gedient. Ja. Er hat nie gesagt, oh, das ist mir zu hart oder ich armer Paulus, ja, setze mich fürs Gute ein und muss so viel durchmachen. Sondern es hat ihn nie abgehalten, weil er wusste, das, was ihn erwartet, ja, ist so gewaltig, dass das, was er gerade durchmacht, das steht in keinem Verhältnis. Das, was ihn erwartet, was in Gott angebrochen ist, aber was noch kommt, ist so groß, das hat ihm ganz konkret geholfen. Und deshalb kommt diese Sehnsucht. Ja, und Vers 19 heißt es dann ja, nicht nur der Paulus hat diese Sehnsucht, nicht nur wir haben diese Sehnsucht, sondern die ganze Schöpfung wartet doch sehnsüchtig darauf, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Die ganze Schöpfung. So, jetzt ist das, dass jeder so seinen Glauben hat und dass man auch was hofft und so, das ist noch im Rahmen unseres Verstehens irgendwie möglich. Aber dass es in der gesamten Schöpfung diese Sehnsucht gibt, ja, dass es in der gesamten, also in der Tierwelt, in der Pflanzenwelt, in den Planeten, im gesamten Universum eine Sehnsucht danach gibt, dass Gott die Herrlichkeit seiner Kinder offenbart. Wer war nochmal Gottes Kind, letzte Predigt? Ja, genau. Sitzen hier etwa ein paar, die sich als Gottes Kinder verstehen? Also das würde ja heißen, ja, dass die ganze Schöpfung auf das wartet, ja, sehnsüchtig, was Gott mit dir vorhat. Ja. Aber es ist so. Warum ist es so? Also es ist ja schwer zu fassen und es muss jetzt auch keiner größenwahnsinnig werden. Aber es ist ja so, dass das, was Jesus in uns tut, wenn wir ihn einladen, unser Herr zu sein, das ist der Anfang dieser Neuschöpfung. Ja? Das ist der Anfang von etwas ganz Neuem. Das, was wir mit Jesus erleben, ist der Anfang von etwas ganz, ganz Großem. Ja? Das ist, oh, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht abschweife, aber das ist deshalb es. Also das Bild ist quasi so, dass diese Schöpfung ja quasi mit vielleicht ein Stück weit mitverfolgt, was mit uns geschieht, wenn wir mit Jesus leben. Ja. Also unser Glaube hat einfach doch noch eine größere Dimension als jetzt nur ein bisschen Lebenshilfe durch den lieben Jesus, sag ich mal. Hier geht es um was ganz Großes. Warum ist das notwendig? Vers 20, denn die Schöpfung ist der Vergänglichkeit unterworfen. Ja, das ist so, ja. Die Dinge vergehen, ja. Und wir auch, zumindest mit diesem Körper. Ja. Und manch einer hat schon erlebt, dass das alles nicht so immer so rund läuft, wie man es gerne hätte. Ja. Überhaupt geht sowieso alles immer kaputt und es ist vergänglich. Ja. Also wem erzähle ich das? Sterben, Krankheit, Misserfolg. Das Interessante ist, dass das ist nicht die ursprüngliche Idee von Leben. Ja. Deshalb sind wir ja auch zu einem ewigen Leben berufen, nicht zu einem vergänglichen Sein. Ja. Als Gott die Welt geschaffen hat, dann waren die Dinge eigentlich auf Ewigkeit angelegt. Ja. Die Bäume, der Baum des Lebens und so weiter. Also, selbst Adam und Eva, die ersten Menschen, waren nicht darauf angelegt, zu sterben oder zu vergehen. Ja. Sie waren eigentlich auf Ewigkeit angelegt. Das heißt, Vergänglichkeit, dass die Dinge, die Menschen, die Tiere vergehen, ist eigentlich nicht Gottes Idee. Ja, das ist jetzt so in dieser Weltphase, ja, und das muss auch so sein. Das heißt hier allerdings nicht durch eigene Schuld. Vielmehr hat Gott es so bestimmt. Ja. Die Phase dieser Welt, in der wir jetzt sind, ist von Vergänglichkeit geprägt, damit die Ewigkeit letzten Endes wieder aufstrahlen kann, die am Anfang da war. Das fordert das moderne, von Evolutionstheorie und sowas geprägte Menschenbild sehr heraus. Ja, so zu denken ist eine gewisse Akrobatik, ja, weil wir so an die Vergänglichkeit gewohnt sind und denken, das muss halt auch so sein. Ja, darf man den Gedanken zulassen, Moment mal, nein, eigentlich Gott steht für das Ewige und deshalb haben wir auch ewiges Leben bekommen. Aber wir sind noch in dieser Welt und deshalb erleben wir Vergänglichkeit. Aber, Vers 20, damit ist eine Hoffnung verbunden. Denn auch die Schöpfung wird befreit werden aus der Sklaverei der Vergänglichkeit. Und zwar befreit zur herrlichen Freiheit der Kinder Gottes. Nochmal, das, was wir jetzt mit Jesus erleben, ist etwas, was eines Tages die ganze Schöpfung erleben wird, dieses Neuwerden, dieses Freiwerden. Gerade von diesem Kaputten, von diesem Vergänglichen. Das ist das ganz große Bild. Ja? Sklaverei der Vergänglichkeit, das wird abgeschafft. Und statt Sklaverei kommt Freiheit, Freiheit der Kinder Gottes, die wir jetzt schon erleben können. Frei, ja? Endlich frei, heißt die Predigtreihe. Und wir haben das ja gehört, was ist denn das für eine Freiheit? Ich möchte noch mal kurz daran erinnern, wir haben das in den Predigten über Römer 7 zum Beispiel gehört. Das ist nicht die Freiheit, dass einfach tun und lassen kann jeder, was er will. So, ne? Also es ist nicht unbedingt die westliche individuelle Freiheit, die ist eher so eine Art Nebenprodukt von dieser Idee. Aber die Freiheit besteht darin, dass wenn ich von Jesus erfüllt werde, dann muss ich mir nicht ständig überlegen, was ist jetzt gut und was ist richtig und welche Regeln muss ich jetzt befolgen, ja, sondern dieses Vergängliche, dieses Böse in uns, das muss ja immer irgendwie durch Regeln und Gesetze eingegrenzt werden. Ja. Aber wenn Jesus uns frei macht, dann ist das ist dann total zweitrangig, weil wir tun automatisch das Gute, wir gehen automatisch den guten Weg, ja. Den Menschen muss man immer sagen, ja, du darfst nicht stehlen und sollst auch nicht lügen und so, das ist alles nicht gut, ja, weil wir solche Tendenzen haben. Ja. Das haben wir gehört in den anderen Predigten. Aber die Freiheit bedeutet ja, ich bin automatisch auf dem richtigen Kurs. Ja. Und in diesem Kurs kann ich total steuern und tun, was mir auf dem Herzen ist, wenn mein Herz vom richtigen Willen Gottes geprägt ist. So, und das ist etwas, was dann die ganze Schöpfung irgendwie erleben soll. Ja. Ich weiß nicht genau, wie das dann aussieht. In der Offenbarung gibt es so Bilder, dass der Löwe neben dem Lamm existiert, ohne es aufzufressen. Ja, also so in die Richtung kann man sich da vielleicht das eine oder andere vorstellen. Es gibt eine neue Harmonie in der Schöpfung, so, dass sie so ist, wie ursprünglich gedacht. Aber wir wissen ja, die ganze Schöpfung seufzt und stöhnt vor Schmerz, Vers 22. Wie in Geburtswehen. Bei dem Stichwort muss ich immer ein bisschen aufpassen, dass ich jetzt nicht ausschweife, weil ich war ja schon bei 4 Geburten dabei. Aber was klar ist, ist, dass in diesem Seufzen und Stöhnen nicht etwa so ein kleines Ach oder Och gemeint ist, ne? Sondern da geht es richtig zur Sache. Also das ist eher ein schmerzvolles Schreien, ja, so würde ich das mal bezeichnen. Ja. Das Wort Seufzen ist hier im Deutschen ein bisschen schwach, wie in Geburtswehen bis heute. Ja. Schreit die Schöpfung, seufzt die Schöpfung, stöhnt und ächzt die Schöpfung. Ja. Und das sehen wir überall, deshalb sind die Dinge so unperfekt in dieser Welt. Und nicht nur sie, Vers 23, uns geht es genauso. Aha. Also auch die Christen stöhnen und ächzen und schreien. Ist es so? Also manchmal hat man ja so ein, also man kann den Glauben dazu gebrauchen, um so ein bisschen aus der Realität zu flüchten. Ja. Also sowas gibt es ja, soll es geben, ja, dass man dann so ein bisschen in seiner Welt lebt und da ist immer alles super. Da läuft alles, ja, so unter Christen. Und manche eine Gemeinde schafft es auch so einigermaßen, das hinzubekommen, dass man so einen Eindruck hat, hier sind ja nur perfekte Leute. Ja. Wenn man allerdings ein bisschen näher hinschaut, wird man merken, oh, auch da gibt es Probleme und Krankheiten und Herausforderungen und auch da läuft nicht alles rund. Wenn es aber heißt, wir stöhnen auch, wir schreien auch, dann ist das eine andere Perspektive. Ja? Dann heißt das, okay, ich mache die Augen auf und manche Sachen in dieser Welt sind auch einfach zum Schreien. Wenn ich gerade an Iran denke, was da los ist und wie unsere Geschwister da jetzt leiden, ja, sowas ist zum Schreien. Wenn ich dann denke, was für Krankheiten auch manche von uns bekommen haben, was so nicht sein soll, ja, das ist zum Schreien. Uns geht es genauso. So, aber jetzt kommt wieder die andere Perspektive. Wir haben zwar schon als Vorschuss den Geist Gottes empfangen, ja, der Geist Gottes als Anzahlung, als Unterpfand, das alte Wort von Luther, auch wäre als auch mal ein Predigtthema für sich. Und hier ist die Übersetzung ein bisschen schwach, nach dem Motto, naja, wir haben zwar schon den Geist empfangen, aber das ist ja eine ganz, ganz große Sache. Ja. So, das heißt, das wird ja an anderer Stelle dann auch noch ausgeführt, was der Heilige Geist alles macht. Also wir sind ja schon reingenommen in die Dimension des Neuen. Volle Kanne. Ja. Wir haben schon diesen Vorschuss. Das ist kein kleiner Vorschuss, das ist ein großer Vorschuss. Aber dann heißt es, trotzdem seufzen und stöhnen auch wir noch in unserem Innern. Ja. Und das ist die Spannung, in der wir leben. Obwohl wir schon in diesem Neuen sind, obwohl wir zu diesem Neuen berufen sind und immer auch sehen wollen, dass das Neue uns bestimmt und nicht das Alte, trotzdem seufzen und stöhnen wir noch zusammen mit dieser Schöpfung. Es ist uns nicht egal, was hier abgeht. Ja, und wenn die Welt droht da irgendwie immer komischer und kriegserfüllter und heißer und sonst was zu werden, kann uns das nicht egal sein, denn sie seufzt, sie stöhnt. Ja, und es ist Gottes Welt. Das kann uns nicht egal sein. Also wir seufzen und stöhnen auch und ab und zu bekommen wir es dann auch ab. Wir bekommen es ab, das Leiden der Schöpfung. Entweder durch eigenes Leid oder durch das Leid, was wir bei anderen sein. Und wir leiden mit. Denn wir warten, Vers 23, zweiter Teil, wir warten ebenso darauf, dass Gott uns endgültig als seine Kinder annimmt. Dabei wird er auch unseren Körper von der Vergänglichkeit erlösen. So, letzte Predigt, Kindschaft Gottes. Wir sind ja Kinder Gottes. Ja? Also das heißt nicht so, wir warten darauf, dass Gott uns zu seinen Kindern macht, sondern hier steht endgültig, also final. Ja? Und das finale Annehmen Gottes, obwohl wir schon sagen können, wir sind 100% jetzt bei ihm, aber das finale Annehmen ist das Neuwerden auch unseres Körpers, von dem die Bibel spricht. Nach unserem Tod, bei der Auferstehung, ein komplett neuer Leib, der uns in die Lage versetzt, wirklich permanent in Gottes Gegenwart auch zu leben. Amen. Ja, genau. Und das ist ja auch ein Trost. Gerade wenn wir mit körperlichen Problemen zu kämpfen haben. Ja, eines Tages kriegen wir einen neuen. So lange stöhnen wir noch mit der Schöpfung. Vers 24. Denn wir sind zwar gerettet, aber noch ist alles erst Hoffnung. Eine Hoffnung, die wir schon erfüllt sehen, ist keine Hoffnung mehr. Wer hofft schließlich auf das, was er schon vor sich sieht? Wir hoffen auf etwas, was wir noch nicht sehen. So, hier muss man auch ein bisschen aufpassen. Das Wort Hoffnung kann im Deutschen manchmal etwas schwach sein. Ja, so nach hoffentlich haut das irgendwie hin so. Sondern hier ist mehr diese feste Zuversicht gemeint. Das heißt, der Blick in die Zukunft. Ja. Beispiel, ziemlich profan, aber um das zu verstehen, du hast dir diesen Staubsauger gekauft und irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. Er ist total laut. Ja, er dröhnt und ist laut und du hast schon alles gecheckt. Also irgendwas stimmt mit dem Ding nicht. So, du saugst trotzdem damit, weil du hast keinen anderen. Aber dann rufst du die Firma an und sagst, hier, da stimmt irgendwas nicht mehr. Das ist super laut, ja. Und sagt die Firma, ja, okay, wir schicken Ihnen einen neuen. Wenn der neue dann da ist, können Sie den alten entsorgen. Alles klar. Und jetzt wartest du. Ja? Und das ist diese Hoffnung. Ja? Jetzt wartest du auf den neuen Staubsauger. So, du weißt, der kommt. Ja? Die haben es gesagt, der wird schon kommen. Und so lange musst du halt mit dem alten noch saugen. So, das ist Hoffnung, genau. Emotional mit reinzunehmen. So. Darum müssen wir geduldig warten. Oh, ja. Aber Geduld ist ein tolles Wort. Ja. Der Jakobus, wo habe ich ihn, sagt, erachtet es für lauter Freude, wenn ihr in mancherlei Anfechtungen fallt. Echt jetzt? Und wisst, dass euer Glaube, wenn er bewährt ist, Geduld wirkt. Geduld ist auch bei der Frucht des Geistes in Galater 5, bei den Auswirkungen, wenn wir konsequent mit Jesus leben, den charakterlichen Veränderungen, die dann eintreten. Das heißt, es kommt was Gutes bei raus. Man könnte eine kleine Formel, wenn man es jetzt ganz runterbrechen will, aufmachen und sagen, Leid plus Hoffnung gibt Geduld. Leid minus Hoffnung gibt oft Bitterkeit. So könnte man es ganz simpel mal auf den Punkt bringen. Leid plus Hoffnung gibt Geduld. Sagt sich leicht, ne? Ja, sagt sich leicht. Ist aber nicht leicht, weil Leid ist nie leicht. Aber es gibt noch einen Trost. Vers 26. In gleicher Weise steht uns der Geist Gottes dabei, wo wir selbst unfähig sind. Weiß nicht, ob ihr schon mal so eine Krise gehabt habt, dass ihr gar nicht mehr wusstet, was soll ich jetzt beten? Ja, wie soll ich jetzt beten? Weiß nicht, ob ihr schon mal unfähig wart. Ich war's, muss ich ganz offen bekennen. Schon mehrfach in meinem Leben. Ich dachte, jetzt fällt mir echt nichts mehr ein. Mir fällt nichts mehr ein, was ich Gott sagen kann. Mir fällt nichts mehr ein, was ich tun kann. Mir fällt gar nichts mehr ein. Dinge, die nicht so sein sollten, aber man kann auch gerade nichts machen. Und auch gebetet, irgendwann habe ich Gott alles gesagt. Was soll ich jetzt noch sagen? Man leidet einfach. Aber hier heißt es, der Geist Gottes ist in dieser Situation dabei. In unserer Unfähigkeit. Wir wissen ja nicht einmal, was wir beten sollen, steht hier. Wir wissen auch nicht, wie wir unsere Gebeten angemessenerweise vor Gott bringen. Ich nehme an, das bezieht sich hier wirklich auf solche Leidenskrisensituationen. Normalerweise werden wir in die Lage versetzt, auch zu beten, aber es gibt diese Momente, da wissen wir nicht, was sollen wir jetzt noch sagen. Und dann heißt es, Vers 26, doch der Geist selbst tritt mit Flehen und Seufzen für uns ein. Das geschieht in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Der Geist Gottes, die Anwesenheit Gottes in uns sozusagen, ist voll präsent in so einer Situation. Ja? Und er vertritt uns. Und was ich so spannend finde, auch er seufzt, auch er fleht, auch er schreit. Und zwar in einer Weise, die nicht in Worte zu fassen ist. Paulus sagt mal, wenn ich schwach bin, so bin ich stark. Das ist mit sowas gemeint. Paulus, der große Apostel, hatte auch diese schwachen Momente. Aber dann war er stark, weil er mit diesem Geist gerechnet hat und weil er ihn darin erlebt hat. Normalerweise können wir beten, wenn wir das auch so ein bisschen gelernt haben. Aber wenn wir richtig leiden, dann können wir nur noch seufzen. Dann können wir stöhnen. Und zwar mit dieser Schöpfung. Und der Geist Gottes stöhnt und seufzt mit uns. Der Heilige Geist kann offensichtlich auch leiden. Ist ja auch logisch, ist der Geist von Jesus. Und der hat auch gelitten für uns am Kreuz. Am Kreuz. Da hat er auch was durchgemacht. Für uns aus Liebe, damit dieses Neue in Gang kommen kann. Damit diese Schuld aus dem Weg geräumt ist, die zwischen uns und Gott steht. Da hat Jesus gelitten. Und deshalb kann der Heilige Geist auch leiden und er kann auch mitleiden. Als Jesus gekreuzigt wurde, hingen rechts und links von ihm hingen zwei Verbrecher, ja, die wahrscheinlich auch eine Art Strafe verdient hatten. Ich frage, ob so eine Strafe, aber die waren schuldig. Die haben auch gelitten. Und Jesus, der unschuldig war, hängt direkt neben ihnen und leidet auch mit ihnen. Und dem einen, dem der glaubt, der das auch sagt, dem gibt er auch Hoffnung und sagt, heute wirst du mit mir im Paradies sein. Uns begegnet also in diesem Text ein dreifaches Seufzen. Das eine ist, dass die Schöpfung seufzt. Denn sie ist noch nicht erlöst, aber sie sehnt sich danach. Das zweite ist, wir seufzen. Und zwar mit ihr, obwohl wir schon erlöst sind, aber eben immer noch Teil dieser Schöpfung sind, in ihr sind. Und das dritte ist, Gottes Geist seufzt mit uns und gibt uns Hoffnung, Trost und Geduld. Jetzt noch ein bisschen Anwendung. Ich habe das mal durchnummeriert. Erstens, Leid gibt es und es ist auch schlimm. Jesus musste leiden, um das neu in Gang zu setzen. Das heißt für uns, dass wir nichts verharmlosen oder verdrängen, was in dieser Welt oder mit uns los ist. Ab und zu bekommen wir das zu spüren durch Selbstleiden oder durch Mitleiden. Das zweite ist, Gott leidet selbst. Und zwar mit uns. Er hat Mitleid. Gott hat ja kein Leid in dem Sinne, dass er irgendwie krank werden könnte oder sowas. Aber er leidet mit seiner Schöpfung. Und er vertritt uns im Leid. Er leidet neben und mit uns. Und der Geist vertritt uns im Leid mit seinem Gebet. Drittens, wir leiden mit dieser Welt und die Welt leidet mit uns und sehnt sich nach der endgültigen Erlösung und Neuwerdung. Viertens, Leid ist keine Strafe. Gott liebt uns. Gott hilft uns. Gott ist kein Sadist. Er ist auch nicht passiv, sondern er leidet mit und macht alles neu. Fünftens, das Leid wird ein Ende haben. Unser persönliches Leiden und das Leiden der Welt. Alles wird neu werden. Alles wird gerichtet. Das heißt, es wird wieder zurechtgebracht in die Form und Berufung, die es ursprünglich haben sollte. Wie bei einer Geburt entsteht aus Leiden neues Leben. Sechstens, daraus entsteht Hoffnung und Trost, Beistand im Leid. Uns erwartet eine Herrlichkeit, die wir uns heute nur in Ansätzen vorstellen können. Siebtens, diese Hoffnung und dieser Beistand des Geistes rüsten uns aus, im Leid zu bestehen und mit anderen mitzuleiden. Amen.